Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über den Weg hin zur Automatisierung in der Fabrik. Wir reden über individuelle und zugleich schlüsselfertige Systeme. Und wir werden heute ganz viel über das Thema Flexibilität in der Produktion reden. Also darüber, wie man es zum Beispiel hinkriegt, in wenigen Tagen eine Automatisierung zu entwerfen, zu simulieren und in Betrieb zu nehmen. Und was da natürlich sehr wichtig ist, ist die Frage der digitalen Durchgängigkeit vom gesamten Prozess, von der Planung bis nachher hin zum Service. Über all diese Themen rede ich heute mit Andrea Alboni. Er ist Managing Director EMEA bei Vention. Er leitet in dieser Funktion die strategische Expansion, den Betrieb und auch die Markteinführung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Er war zuvor Regional President für Westeuropa bei Universal Robots und ich glaube, das wissen viele, hat eine große Leidenschaft für das ganze Thema der fortschrittlichen Fabrikautomatisierung. Wenn die Vention GmbH, das ist ein Technologieunternehmen, im Bereich der industriellen Automatisierung mit einem eigenen Software und einer eigenen Hardware-Plattform. Zum Beispiel gibt es da einen kostenlosen Drag-and-Drop-Software für die Planung, aber auch eine modulare Plug-and-Play-Hardware, also ein ganzes Ökosystem, muss man eigentlich sagen. Vention wurde in Montreal, also Kanada, gegründet und aus Berlin wird das Europageschäft gesteuert. Hallo Andrea, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wir wollen heute über verschiedene Themen reden, gerade das Thema Flexibilität und Automatisierung in der Produktion. Das ist bei uns der Schwerpunkt heute. Und da kommen wir über das ganze Thema Maschinenbau nicht vorbei. Und Maschinenbau in Deutschland, das ist ja wirklich so eine alteingesessene Disziplin, wo wir auch stolz drauf sind, wo wir sagen, ja, da sind wir doch richtig gut mit Blick auf Automatisierung. Wie siehst du das?
Alter, eingesessene Disziplin ist richtig, aber wir haben, ich glaube, und ich sage wir, weil ich wohne in Deutschland seit vielen Jahren und arbeite in der Branche hier in der Region, wir haben immer uns weiterentwickelt und ich glaube, die deutschen Maschinenbauer haben immer geschafft, wirklich auf der ersten Linie der Innovation weltweit, würde das in viele Branchen, wo Europäer, nicht nur die Deutschen, sich beschweren, dass sie vielleicht nicht wirklich zu Hause sind, werden deutsche oder europäische Maschinen eingesetzt. So negativ, wie manche sagen, ist die Situation nicht. Aber trotzdem sind wir in eine wichtige Phase in der Entwicklung von der europäischen und deutschen Standort, Industriestandort. Und ich glaube, wir sollen und wir dürfen nicht uns ausruhen und denken, ja, die Vergangenheit war so cool und so toll. Nein, wir müssen einfach raus von der Komfortzone und verstehen, was produzierende Gewerbe heutzutage brauchen, um solche Bedürfnisse optimal nachzugehen.
Mhm. Wo hast du das Gefühl, dass man sich vielleicht zu sehr zurücklehnt?
Ich glaube, dass jeder redet über die Krise oder diese Phase mindestens der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie ist ein Steckenpferd in der europäischen Wirtschaft. Aber wir dürfen nicht diese Abhängigkeit so lange zulassen. Das bedeutet, wir sollten auch wirklich investieren in andere Bereiche. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Automobilindustrie war der große Innovationstreiber in die letzten Jahrzehnten. Und wahrscheinlich ist eine konstruktive Kritik an Anlagebauer und Maschinenbauer. Diese Welt hat vielleicht ein bisschen zu viel und zu oft gewartet auf das Input und auf die Innovationskraft der Automobilisten, um diese Strömung zu folgen. Und in manche andere Bereiche vielleicht sollten wir einfach den Schritt gehen, bevor das der große Kunde bei uns klopft und neue Produkte, neue Ansätze vielleicht zu testen mit ein bisschen mehr Mut, ein bisschen auch mehr Möglichkeiten, auch Fehler zu machen, um dann wirklich Innovationen zu betreiben.
Mhm. Ja, aber ich finde schon richtig, was du sagst. Ne? Der Maschinenbau war lange stark geprägt durch Automotive. Und man muss ja auch sagen, Automotive ist ziemlich individuell. Ne? Also große Stückzahlen, entsprechend komplexe Prozesse. Wenn man das sich anschaut, die meisten produzierenden Unternehmen ticken ja nicht so wie die Automobilindustrie, klar? Es gibt immer Parallelen, aber die meisten Unternehmen sind da von den Prozessen und auch von der Größe natürlich auch anders aufgestellt, was produzierende Unternehmen anbelangt. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Automatisierung aus. Da können wir ja gleich drüber reden. Was ich spannend finde, ist Blick nicht nur auf Maschinenbau. Das eine sind ja so die Maschinen- und Anlagenbauer, auch die, sag ich mal, Firmen, die dann zum Beispiel im Sondermaschinenbau als Integrator quasi tätig sind. Das andere ist aber die Seite der Komponentenanbieter. Ja? Wir haben ja auch große Unternehmen in Deutschland und auch in Europa, aber auch Deutschland ist da wirklich sehr stark, was die ganzen Automatisierungskomponenten anbelangt. Und das ist ja gerade auch ein großer Trend. Produzierende Unternehmen können immer mehr selber machen, so mit dem Idealbild. Sie holen sich einfach die verschiedenen Komponenten und dann funktioniert es. Würdest du sagen, da sind wir heute schon, dass ich mir einfach als produzierendes Unternehmen mich da bedienen kann aus den verschiedenen Schubladen der Automatisierungsanbieter?
Das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, wir könnten eine Stunde nur über das Thema reden. weil, wie du weißt, ich war bei Universal Robots davor, also auch Komponentenanbieter aus Europa. Ich glaube, dass der in den letzten Jahren, auch zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, es wurden große Schritte gemacht in Richtung Vereinfachung der Automatisierungsprozesse oder der, wie eine Maschine entsteht. Und bedeutet das Design, mechanische Konstruktion bis zur Programmierung, Inbetriebnahme. Ich glaube, dass wir sind noch nicht in einer Situation, viele haben gesagt, ja, weil die Robotik wird wie einfach wie ein Smartphone. Ich bin überzeugt, das wird nie einfach wie ein Smartphone, weil es gibt immer eine Maschine, es gibt einen Prozess dahinter. Und das muss man respektieren. Man muss diese Komplexität respektieren. Ich glaube aber, es gibt selbstverständlich viele Unternehmen, die den Trend verstanden haben. Und den Trend bedeutet, wir müssen die Hürden für die Automatisierung eine nach der anderen mindestens reduzieren. Weil wenn man denkt an der Branche, die das größte und kräftigste Fachkräftemangel hat, ist die Automatisierungstechnik. Und wie mein Chef sagt, es gibt nichts mehr manuell als die Automatisierung. Es gibt eine Menge manuelle Arbeit. Und das, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Unternehmen, sei eine Firma wie Schunk, ich würde gerne sie erwähnen, weil ich glaube, sie haben sehr viel gemacht in den letzten Jahren, um wirklich Innovation zu treiben in ihrem Bereich. Und wie anderen selbstverständlich, ähnlich wie solche Unternehmen. Oder Roboterhersteller oder Softwareanbieter. Aber jeder nimmt ein Stückchen von diesem Puzzle. Bedeutet, dass das komplette Bild am Ende bleibt immer noch nicht so einfach, wie viele sich wünschen würden.
Ja, also das Zielbild ist klar, würdest du sagen, aber wir sind da noch relativ am Anfang, was so dieser Grundgedanke anbelangt, dass ich mir einfach irgendwelche Komponenten schnappe und die zusammenbringe.
Ich glaube, es gibt da ein Problem, eine Herausforderung in der Beziehung auch zwischen Maschinenanlagebauer und produzierendem Gewerbe. Bedeutet, dass wir jetzt, ich will nicht zu lange darüber reden, aber um das zusammenzufassen, auch philosophisch, wir haben unsere Produktionsprozesse in den letzten 250 Jahren weiterentwickelt. Und es gibt große Unterschiede zwischen Branche und Branche. Bedeutet, wir können nicht immer weder den Rad neu erfinden, jedes Mal, noch eine Standardlösung für jede Branche anzubieten. Mhm. Bedeutet, wir sollten uns irgendwie in der Mitte treffen. Aber wie gesagt, es geht um Software, es geht um Hardware, es geht um Komponenten, es geht um Prozesskenntnissen. So einfach ist es nicht.
Ja. Und wenn wir jetzt über Automatisierung reden, dann müssen wir auch über Flexibilität reden. Ja? Weil für mich ist klar, wenn man einen sehr, sehr starren Prozess hat, der immer gleich ist, wenn alles so ist wie immer, ja, dann ist Automatisierung vergleichsweise leicht. Ja? Spannend wird es immer im Zusammenspiel dann mit der Flexibilität. Und ich erlebe das in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Produktionsmanagern und Werkleitern, dass Flexibilität eine ganz hohe Bedeutung hat. Wie erlebst du das bei den produzierenden Unternehmen? Welche Rolle spielt da die Flexibilität?
Ich glaube, Flexibilität aus unterschiedlichen Perspektiven spielt eine zentrale Rolle. Und vielleicht, wenn wir wirklich anfangen von der Automobilindustrie, große Stückzahlen, wie du gesagt hast, aber trotzdem eine sehr hohe Varianz in die Modellen. Und auf die andere Seite, wenn wir kurz die Automobilisten vergessen, kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die andere Produktzyklen haben im Vergleich mit der Automobilindustrie, müssen in der Situation in einer Lage sein, um schnell zu reagieren. Wenn sie sagen, ich muss eine Produktverbesserung im Markt bringen, ich kann nicht abhängig sein von einer Amortisierung, die insgesamt 7 Jahre lang ist, ja, für die Produktionslinie. Bedeutet, man muss schneller agieren können. Ich bin überzeugt, dass Unternehmen müssen auch einen Teil der Verantwortung übernehmen. Bedeutet, die Zeit, wo man sagt, ich übernehme eine Maschine, die wie ein Blackbox funktioniert, und ich lasse sie laufen, und wenn ein Thema gibt, ich rufe jemanden an. Für viele Unternehmen ist einfach nicht denkbar. Mhm. Weil A, kostet zu viel in Geld, in Kapazitäten und in Zeit. Ich glaube, es ist super wichtig, dass Unternehmen heute investieren in Technologien, die auch anpassungsfähig sind. Das, ja, ist super wichtig. Und auf die andere Seite, dass nicht nur Standardmaschinen verfügbar sind. Bedeutet schnell lieferbar, aber auch anpassungsfähig, um eine Maschine perfekt für einen bestimmten Produktionsprozess zu haben.
Ja. Lass uns da mal kurz schrittweise durchgehen, weil du hast jetzt viele Aspekte benannt, die, glaube ich, alle für sich sehr, sehr interessant sind. Und lass uns wirklich mit dem Produktionsprozess selber anfangen. Also du hast gesagt, wichtig ist, dass man nicht einen Prozess hat, den man dann 7 Jahre durchläuft, sondern dass man eben auch einfach sagen kann, ich habe eine neue Produktgeneration oder vielleicht auch ein ganz anderes Produkt und ich kann die Produktion umstellen. Was erlebst du, was erwarten da produzierende Unternehmen mit Blick auf so eine Flexibilität im Produktionsprozess?
Naja, ich glaube, dass es gibt negative Einflüsse oder negative Gründe für eine Änderung von einem Produktionsprozess oder positiven. Eine positive ist die Fluktuation in der Absatzmarkt. Also wenn ich sehe, dass mein Produkt über den Forecast verkauft werden kann, ich muss in der Lage sein, flexibel diesen Produktionsprozess so anzupassen, damit ich besser produzieren und mehr produzieren kann. Einfach zu sagen, weniger zu tun, weil man denkt, okay, was passiert, wenn es wieder runtergeht? So, diese Flexibilität ist super wichtig. Und dann, wenn ich ein neues Modell oder eine Anpassung an mein Produkt durchführen muss, das muss es auch sein, muss es auch möglich sein. Das andere Thema ist wirklich, wenn ich zu tun habe mit kleineren Losgrößen. Mhm. Und das ist ein Problem von nicht nur kleineren Gewerbe, aber auch von großen Mittelständlern, die so spezialisiert sind und sie sagen, ich produziere für 2-3 Wochen ein bestimmtes Produkt oder für 2 Monaten oder für 2 Tagen und ich will die Möglichkeit haben, eine Maschine zu haben, die relativ flexibel ist, relativ anpassungsfähig, um ein größeres Spektrum an Produkten abdecken zu können. Mhm. Das sind grundsätzlich die Themen, die man Thema Flexibilität hat. Und das andere ist, und das sehe ich seit Jahren auch in größeren Unternehmen, es ist, ich produziere mit neuer Technologie. Die neue Technologie, insbesondere wenn ich rede über neue Software, ich weiß nicht ganz genau, wie optimal eine Produktion laufen kann. Ich kann nicht investieren zwischen, keine Ahnung, 50.000 und 5 oder 10 Millionen. Es ist auch nicht interessant, wie viel, aber ich kann nicht eine Investition tätigen, ohne die Möglichkeit, diese Maschine, diesen Prozess anzupassen, weil die Unsicherheiten sind noch zu groß bezüglich neuer Technologien.
Ja, also ich möchte dann ja auch, wenn sich Technologien weiterentwickeln, die schnell implementieren. Ne? Das ist am Ende die Kernaussage. Okay, und du hast ja vorhin jetzt schon
angesprochen. Ein Wort, das ich sehr gerne mag, ist Optionalität. Ja. Bedeutet, man muss sich die Optionen offen halten, sich anzupassen und reagieren, wenn die Notwendigkeit da ist.
Mhm. Was du jetzt ja vorhin schon auch da angeschnitten hast und was da perfekt hinpasst, ist ja das ganze Thema der Modularität im System. Ja? Also wenn ich sage, ich möchte Optionen haben, die ich ab- und anwählen kann, ja, dann merkt man, das ist nicht nur eine Standardmaschine, sondern ich brauche eigentlich ein ganzes System. Welche Rolle spielen solche modularen Systeme, um genau diese Flexibilitätsanforderungen zu erfüllen?
Ich glaube, dass viele Unternehmen haben geschaut, mindestens in diese Richtung in den letzten Jahren. Weil, wie gesagt, das Konzept, dass man den Rad nicht unbedingt jedes Mal neu erfinden muss, es ist ein Konzept, das ist auch einfach zu verstehen. Das Problem ist, das umzusetzen. Weil die Modulen, sich auf Modulen aufzustellen, die wirklich auch in unterschiedliche Maschinen verkauft und eingebaut werden können, es ist nicht einfach. Aber das ist aus meiner Sicht einer der einzige Wege, um wirklich diese Flexibilität zu ermöglichen. Das bedeutet, dass man sollte generell gesehen von einer immer ein neues Projekt zu haben, sich zu auf ein Produkt zu fokussieren.
Jetzt aus Maschinenbauperspektive meinst du, ne?
Also auf Maschinenbauperspektive, ja, oder Anlagebau. So, ja. Zu sagen, ich muss nicht immer das komplette Projekt von null an anfangen, aber es ist mehr die Konfiguration von einem Produkt. Das ist nicht 0-1, es ist nicht digital, es ist eine Grauzone selbstverständlich. Es ist ein Prozess. Aber man sollte sich, oder wir sind überzeugt, dass das ist die Richtung, die erfolgreich sein kann.
Also gefühlt haben ja die meisten Maschinenbauer und Anlagenbauer das schon auf dem Schirm, dass sie da möglichst modular denken müssen. Ich mache da ein bisschen Fragezeichen dran, wie sehr das gelingt in der Praxis. Meinst du, das haben auch schon die produzierenden Unternehmen auf dem Schirm, dass sie sagen, ich kaufe nur noch Maschinen, die modular sind zum Beispiel?
Das ist, ich muss schmunzeln, ich muss lächeln über das Thema, weil, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele, ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass es gibt auf jeden Fall sehr gute Beispiele von Anlagebauer, Maschinenbauer, die sich spezialisiert haben, zum Beispiel auf eine bestimmte Industrie. Mhm. So Anlagebauer, die zum Beispiel in der Pharmaindustrie arbeiten, haben sich wirklich spezialisiert auch auf diese Modularität, aber dann nur in eine Branche. Und für manche Leute macht auch Sinn, um ehrlich zu sein. Aber so in die Breite ist das aus meiner Sicht noch nicht angekommen.
Ja. Und dann, also wir haben jetzt über Flexibilität im Produktionsprozess geredet, jetzt so ein bisschen über die Systemebene. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist ja eigentlich der Prozess dahinter. Also die ganze Planung, Programmierung bis hin nachher zum Betrieb und Service. Welche Rolle spielt dort die Flexibilität oder die Flexibilisierung ins Ganze?
Ich bin überzeugt, es spielt eine große Rolle. Es spielt eine große Rolle, weil in dem gesamten Projekt, es gibt unterschiedliche Säulen, unterschiedliche Phasen. Es gibt das mechanische Design, die Auslegung der mechanische Auslegung und elektrische Auslegung der Maschine, die Simulation. Es gibt aber auch die Definition von einem BOM, Bill of Material. Man muss das Ganze verstehen, ob die Teile, die ich ausgewählt habe, richtig verfügbar sind und noch up-to-date sind, zum Beispiel. Bis zu Inbetriebnahme, Programmierung, wenn Automatisierungstechnik da ist, und die Inbetriebnahme. Und das zu modularisieren und kuratiert zu gestalten, es ist ein zentraler Punkt, weil ansonsten verliert man Zeit. Und ich glaube, ein Thema neben der Flexibilität, das wir sehen, ist, dass wenn produzierende Gewerbe sagen, wir haben einen Bedarf erkannt, wir haben auch mögliche Lösungen identifiziert, dann das Bedürfnis ist, die Maschine gestern zu
bekommen. Ja, das ist immer so.
Und das ist ein zentraler Punkt.
Aber wir sagen, Geschwindigkeit ist wahrscheinlich noch wichtiger wie Flexibilität, was so diesen Gesamtprozess anbelangt.
Ich glaube, dass am Ende die Flexibilität, ob eine Maschine modular ist oder nicht, für unsere Kunden, so produzierende Gewerben, kleineren, größeren, riesigen, es ist uninteressant. Das Ergebnis ist zentral. Bedeutet, kann ich das anpassen oder nicht? Oder muss ich für 2.000 Euro die Stunde einen Spezialist holen, um nur eine Linie Code zu verändern und anzupassen? Ja. Kann ich vielleicht ein Modul dazu anpacken? Das ist der zentrale Punkt. Wie den Anbieter das macht, es ist mein Problem. Es ist nicht das Problem von der produzierenden Gewerbe.
Aber was
und die Geschwindigkeit?
Ja.
Geschwindigkeit ist das Gleiche.
Ja.
Wie ich das, schaffe, es ist mehr mein Problem.
Das ist richtig. Aber was ich ja schon spannend finde, du hast gerade vom Kuratieren geredet und du musst vielleicht noch kurz erklären, wie du das meinst, weil die spannende Frage ist ja schon, wo brauche ich überhaupt Unterstützung und wie sehen die Rollen dann auch in so einem Prozess aus, ne, wenn wir von der Planung nachher bis zur Inbetriebnahme reden. Mhm. Und da spielt ja Flexibilität auch nochmal eine große Rolle.
Absolut, aber ich glaube, dass das Thema Kuratieren ist ein auch sehr aktuelles Konzept, würde ich sagen. Kuratiert bedeutet, das ist eine gewisse Pflege in der Datenbank, woher ich eine Anzahl an Komponenten hole, um in dem Fall Komponenten hole, um eine Maschine zu machen, herzustellen.
Also ist die Maschinenbauperspektive zu sagen, ich weiß ganz genau, welche Komponenten ich nutze und welche quasi Standards sind für mich dann in der
Und nicht nur. Es gibt, wie gesagt, keine Kritik gegenüber anderen Maschinenbauern. Es gibt manche, die sind super gut organisiert. Aber es gibt tendenziell eine Komplexität. Bedeutet, ich habe mindestens, keine Ahnung, 6, 7, 8 Hauptlieferanten. Und ich muss immer sehen, dass die Liste an Teile, die ich brauche, ob das noch aktualisiert ist, ob die Preise richtig sind und so weiter. Und vielleicht es gibt auch einen Bedarf an oder den Wunsch an einen besonderen Komponent. Ich bin überzeugt und wir bei Vention sind überzeugt, dass dieses Ökosystem muss breit genug sein, um eine gewisse Anzahl an Applikationen zu ermöglichen, aber auch begrenzt. Mhm. Auch weil die Begrenzung ermöglicht die Pflege, die Kuratierung. Würde das zu wissen, okay, in einer bestimmten Anlage, ihr müsst nicht 5 unterschiedliche Motoren und 7 unterschiedliche Aktuatoren haben. Ich habe die ich weiß, die sogar Plug and Play mit meiner Maschine funktionieren. Bedeutet dann, ich kann die Investition in unterschiedliche Phasen der Entwicklung von einer Maschine verkürzen und optimieren. Und das hat 2 Hauptvorteile. Eine ist in alles, was passiert, in der Konzipierung, aber auch in Customer Service. Ich weiß ganz genau, welche Produkte sind da. Ich kann dieselbe Maschine in Deutschland, in Spanien oder in Alabama liefern. Und mein Customer Service agiert weltweit, um alle Maschinen zu betreuen. Mhm. Bedeutet, dass die Komplexität wird minimiert mit Vorteilen in Pre-Sales und in After-Sales. Mhm.
Okay, aber das ist jetzt sehr, sehr die Maschinenbauerperspektive. Was für Vorteile bringt das dann für das produzierende Unternehmen? Dass ich gerade diese Standards weltweit kriege, das wäre definitiv ja schon mal so ein Vorteil.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, ja. Und dass ich kann eine hochqualitative Maschine bekommen. Das Output ist garantiert. Ich nutze dieses Wort immer mit Vorsicht, aber grundsätzlich, ich kann eine sehr hochqualitative Maschine mit hochqualitativem Output. Ich erreiche die KPIs, die ich mich gesetzt habe. Und ich bekomme das in eine kürzere Zeit und ganz genau, was ich möchte für mein Werk. So, ich muss nicht eine Sondermaschine, übertrieben gesagt, 8 Monate warten, mhm, oder eine Standardmaschine, die es ist schnell verfügbar, kostet vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist nicht ganz genau, was ich brauche. Ich kann Sondermaschinenbau mit Standardmaschinen verbinden und das schnell bekommen.
Okay, ja, das ist jetzt schon ein guter Satz, ja, Sondermaschinenbau mit Standardmaschinen verbinden. Was ich immer sehr spannend finde, gerade wenn es um individuelle Lösungen geht, dass ja auch produzierende Unternehmen immer mehr selbst machen. Ne? Ich hatte diese Eingangsfrage mit Blick auf die Komponentenanbieter ja auch schon so ein bisschen thematisiert, dass es ja diese Idee gibt, ja, Automatisierung wird immer einfacher, ich kann als produzierendes Unternehmen selber quasi eigentlich die Rolle des Integrators übernehmen, ja. Wie siehst du das? Verändert sich das gerade, dass es immer mehr verschiedene Konstellationen gibt und auch verschiedene Rollen oder wie diese Rollen dann auch wahrgenommen werden im Planungs- und im Betriebnahmeprozess?
Ich konfrontiere mich mit dem Thema seit 2019, seitdem ich bei Universal Robots eingestiegen bin. Und hier bei Vention ist das Thema nicht so viel anders. Ich glaube, das Schöne in dieser Welt, ich sage nicht Branche, weil es mehr als eine Branche, in dieser Welt zu arbeiten, ist die Vielfältigkeit. Mhm. Es gibt Unternehmen, die sagen, ich habe keine Kapazitäten, ich habe keine Kenntnisse, ich brauche aber eine Maschine, die was auch immer macht, eine End-of-Line-Automatisierung. Und man kann so eine Maschine anbieten und wir können das tun und der Kunde muss sich keine Sorgen machen. Wir müssen zusammenarbeiten, um Parameter zu definieren, um das Design zu definieren, aber muss sich nicht beschäftigen mit der Programmierung von der Maschine. Es gibt eine User Interface, die der Bediener nutzen kann, um auch ein neues Produkt einzuführen, zum Beispiel für den Palettierer mit Palettierungslayout, solche Themen. Es gibt aber auch das komplette, auf die andere Ende des Spektrums, mhm, es gibt Unternehmen, wie du sagst, die sagen, ich habe die Kompetenzen, ich habe die Kapazitäten, ich brauche Komponenten, ich brauche vielleicht Aluprofilen für einen Tisch, für eine Struktur, ein Podest für einen Roboter, eine siebte Achse vielleicht, wie wir das hier haben, aber und ein bisschen Unterstützung vielleicht, eine Schulung, aber dann übernimmt er selber den Rest. Und dazwischen, es gibt eine ganze Welt an Grautönen. Und das andere Schöne ist, dass das dieselbe Firma, dieselbe produzieren, dieselbe Location, dieselbe Werk, kann vielleicht für ein Projekt die Kapazitäten haben und für das andere nicht.
Ja, aber es ist ja auch eine zeitliche Frage, sagen, ist nicht nur eine Frage des Know-hows. Ne? Ja.
Sind diese die zwei Faktoren. Ich kann auch sagen, ich habe die Zeit, aber die Expertise ist noch nicht da. Vielleicht am Anfang brauche ich mehr Unterstützung und dann wird es immer weniger. Oder für eine Art von Applikation mehr Unterstützung. Und ich glaube, das ist wieder das Thema Flexibilität. Mhm. Und bei Venture, wir versuchen, diese, nennen wir Modularität in der Entwicklung oder in dem Prozess anzubieten, sei für eine Werkbank, wo der Kunde kann entscheiden, macht er selber das Design auf unsere Plattform online kostenlos zugänglich oder er entscheidet, dass wir das Design machen für den Kunde. Ja. Haben wir hier ein Team in Berlin, der diesen Prozess übernehmen kann. Bleiben wir bei einer Werkbank. Wir können das assembliert zusenden oder wir können das als Kit an den Kunde, an unsere Kunde zu senden und er übernimmt die Assemblage. Und das Gleiche geht weiter mit, wenn wir sagen, wir haben eine siebte Achse, Motoren, wir haben Roboter. Wir können die Programmierung übernehmen oder kann der Kunde übernehmen, bis eine schlüsselfertige Lösung und dort agieren wir als Systemintegrator. Also das Schöne ist die Vielfältigkeit und diese Modularität.
Aber was würdest du sagen, was seid ihr mehr? Eher Anlagenbauer, Maschinenbauer oder Komponentenanbieter? Kann man das sagen?
Das ist, nein, ich schaffe das nicht, uns in eine Schublade zu stecken, weil wir sind, ich kenne keinen Anlagebauer, wir sind 300 Leute weltweit, ungefähr 310, 320, mit ungefähr 100 Leute in R&D. Mhm. Ich kenne persönlich keinen Anlagebauer mit 100 Leute in R&D. Aber wir machen Anlagebau. Wir können für den Kunde eine komplette Maschine liefern, mehr oder weniger standardisiert, bis wirklich zu Sondermaschinenbau mit Vorteilen der Modularität. Wir produzieren aber auch, wir entwickeln Hardware und Software. Mhm. Wir haben Softwareentwickler, wir haben unterschiedliche Komponenten, die wir für uns und für unsere Partner herstellen oder für auch produzierende Gewerbe, die selber Themen übernehmen können. Es ist schwierig, uns in eine Schublade zu stecken.
Also ein Technologieunternehmen, das ist auf jeden Fall nicht falsch.
Das ist absolut richtig, ja.
Wenn man so einen hohen Anteil an Entwicklern hat. Ja. Okay, was ich spannend finde, du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, wie ihr aufgestellt seid, was ihr macht, eben dass ihr auch diese komplette Bandbreite anbietet, von eigenen Komponenten bis nachher zu komplett fertigen Lösungen. Wie muss ich mir da eure Unternehmenskultur vorstellen? Wie tickt ihr, um das mal so zu formulieren?
Wir wollen die Geschwindigkeit und die Flexibilität ermöglichen. Bedeutet, wir sind extrem, und das wahrscheinlich sagen alle, aber wir sind absolut kundenfokussiert. Mhm. Also der Kunde muss verstanden werden und wir müssen alles tun, damit die Bedürfnisse des Kundes erfüllt werden.
Also bedeutet, Kunde ist dann immer das produzierende Unternehmen, ne? das Werk.
Kunde ist, genau, danke für, da ist die, eine produzierende produzierende Unternehmen, sei mit, sagen wir so, wir arbeiten mit großen Konzernen, 100.000 Mitarbeiter. Wir arbeiten mit sehr kleinen Unternehmen. Aber es ist auch klar, dass nicht nur in Deutschland ist der Mittelstand und der große Mittelstand, was mehr diese Bedürfnisse hat und hatte die Kapazitäten auch zu investieren. Man muss auch ehrlich sein. Ja. Bitte, solche Unternehmen kommen zu uns und die Kultur bedeutet, alles zu tun, auch uns intern so aufzustellen, damit die Kunden optimal betreut werden, mit der Geschwindigkeit und die Flexibilität, die sie verlangen.
Okay, du hast gesagt, das sagen ja alle. Jetzt, woran merkt man das konkret? Mach es mal ein bisschen praktischer. Was heißt das denn?
Ich glaube, dass wir kommen von der Welt, wir sind eine nordamerikanische Firma Und dann muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Nordamerika und Europa. Bedeutet, dass aber in Europa haben wir diese Geschwindigkeit, insbesondere der Softwarewelt, aus Nordamerika übernommen. Mhm. Und hier warten wir nicht auf, dass etwas passiert. Wir wollen unser Schicksal in die Hand nehmen. Und aber nochmal, es geht, Software zu verkaufen, jetzt will ich nicht sagen, das ist einfach, weil sonst bekomme ich ein paar E-Mails, wie kannst du sowas sagen, aber eine Maschine zu verkaufen, es ist auch nicht einfach. Und wir wollen, wie gesagt, sehr, sehr nah an der Kunde. Wir betreuen den Kunde so, damit er sich wohlfühlt und damit das Prozess optimal abläuft von der technischen und von der kommerziellen Seite. Ich glaube, von der Kultur, ich glaube, wir wollen die Welt bewegen und wir wollen uns nicht fokussieren nur auf unsere kleinen Puzzleteile.
Ja. Ich glaube, von der Kultur ist soweit klar. Lass uns das mal noch jetzt praktisch machen, was das für diesen Prozess heißt. Ne? Also, wenn wir jetzt sagen, ganz am Anfang, Angebotsprozess, ja, wie läuft das ab und wie drückt sich da auch diese Kundenorientierung aus?
So, wir haben, ich würde sagen, zwei Arten von Prozessen bei uns in der Relation mit einem produzierenden Gewerbe. Wir treten in Kontakt, sei über eine Messe oder ein Kontakt kommt auf unsere Plattform und dann reden wir. Versuchen wir so schnell wie möglich mit diesem produzierenden Gewerbe zu reden. Wir haben einen Videocall, wo wir die Bedürfnisse dieser Firma, wo wir die Bedürfnisse besprechen. Und wenn nur für Struktur, strukturelle Produkte, bedeutet ein Tisch, ein Regal, eine Werkbank oder 120 Werkbänke, dann passiert alles online. Bedeutet, dass wir können das Design übernehmen und der Kunde sieht, diese produzierende Firma sieht direkt online die Kosten, die auf ihn zukommen, die Lieferzeit und die Assemblagezeit. Wir können live sehen, während wir ein Design anpassen. Das passiert normalerweise in 2-3 Videocalls innerhalb von, sagen wir so, einer Woche. Haben wir ein komplettes Design fertig gemacht und die Transparenz ist gewährleistet.
Also das heißt, es passiert in eurer eigenen Planungssoftware, man sieht das in 3D, man kriegt sofort die Stücklisten und wie du gesagt hast, wie viel kostet es und was dauert es? Das habe ich quasi sofort transparent.
Richtig. Es ist ein CAD-Design-Tool, komplett browserbasiert, wo alle sich anmelden können und wo man auch von alleine anfängt, damit zu spielen. Es gibt unterschiedliche Tutorials und wenn man Hilfe braucht, kann uns kontaktieren. Ja. Und schon dort sind alle diese Themen sichtbar. Ich kann auch Automatisierungstechnik dazu fügen, eine siebte Achse zum Beispiel, ein Förderband oder ein Roboter. Und ich kann auch die programmieren und simulieren direkt über diese Tool. So, wir haben von derselben Umgebung mechanische Aufbau, Automatisierungstechnik, Simulation und Bestellung, wenn man
will. Okay, cool.
Und nur wenn wir einen Schritt weiter gehen, bedeutet, wo wir Services in Richtung Programmierung, Kommissionierung von komplexeren Projekten, müssen wir offline einen Teil arbeiten. Wir werden mit unseren Ansprechpartnern bei der produzierenden Gewerbe reden über dieses Projekt, auch außerhalb von diesem Online-Tool.
Ja, okay. Aber das heißt, ich kann ganz, ganz viel auch schon selber machen oder ich trete mit euch in Kontakt und ihr macht das dann. Also das ist genau diese Flexibilität, von der wir vorher geredet haben.
Richtig, ja.
Was ich jetzt stark finde, ist das ganze Thema Datendurchgängigkeit oder muss eigentlich sagen Softwaredurchgängigkeit, dass das quasi wirklich von der Mechanik über die Automatisierung und Programmierung in einer Software ist. Und du hast gesagt, bis hin zur Programmierung geht das dann. Habt ihr dann auch eigene Tools für den Betrieb oder wie weit geht ihr, was eigene Software anbelangt?
Richtig. Wir haben unser Online-Design-Tool ist Machine Builder. Und die Programmierumgebung ist Machine Logic. Und Machine Logic können wir über Python und teilweise über No-Code-Programmierung, wie gesagt, Automatisierungstechnik, Modulen wie eine siebte Achse, Motoren von ein Förderband und Roboter nur die unsere Premium-Partners Online-Programmieren braucht ihr Universal Robots, FANUC und ABB. Auch hier kuratiert. Wir wollen nicht ein Marketplace mit 120 Robotern, wir fokussieren uns auf die starken Partner. Und von der Seite, wir haben die Software, die ermöglicht die Konstruktion bis die Programmierung und bis in die reale Welt das Ganze zu übertragen. Und das nicht mit einem Sprung von unterschiedlichen Systemen, aber alles aus einer Hand.
Okay, also das heißt, selbst dann nachher die virtuelle Inbetriebnahme oder dann die auch Live-Inbetriebnahme, das kann ich dann mit den gleichen Daten machen. Also ich habe dann eine komplette Durchgängigkeit.
Okay. Das ist und stark. In so einem System ermöglicht auch vielleicht ein Thema, das ist weniger fancy, aber super wichtig, und da ist die Logistik dahinter. Mhm. Weil wir wollen alle Kunden, alle Gewerbe, die zu uns kommen, bedienen in die Zeiten, die wir auch versprechen. Bedeutet Logistik, Supply Chain, es ist auch vereinfacht dank dieser Umgebung der Daten.
Okay. Und ein Part, den wir jetzt noch ein bisschen ausgeklammert haben, ist ja dann nachher auch Support und Service hinten raus. Also wenn dann eine Maschine, eine Anlage läuft, wie weit geht ihr da softwareseitig? Also kann ich dann selber auch solche Sachen machen oder könnt ihr euch dann auch auf die Maschine draufschalten? Wie sieht das aus?
Es gibt zwei Bereiche, würde ich sagen. Einer ist ein klassischer Bereich, wo unsere Kunden, so die Unternehmen, die unsere Produkte betreiben, können uns anrufen. Und das ist ein ganz normaler, klassischer Oldschool-Weg. Wenn wir aber unsere Control-Box und unser Gehirn, sagen wir so, in der Maschine reinpacken und liefern, der Kunde von uns hat die Möglichkeit, über unsere Teachpendant mit einem Knopf direkt uns zu erreichen. Und alles ist gesichert. Selbstverständlich respektieren wir alle Gesetze, um Privacy und Datenschutz zu ermöglichen. Und dann innerhalb von 10 Minuten hat der Operator, hat der Betreiber von der Maschine Kontakt mit uns, maximal 10 Minuten, normalerweise sind viel weniger. Und wir können sehen, welche Maschine, mit welcher Firmware, mit welchem Design, welche Fehler hatte. Und in 95% der Fälle lösen wir das Problem direkt von Remote. Und in anderen 5% müssen wir raus und aus der Büro in Berlin unterstützen wir die ganzen Kunden in Europa.
Stark.
Und es gibt andere Software. Es ist Analytics von der Maschine, die wir auch durch Zusatzpaketen anbieten können. Okay. Aber diese Remote Control, ich glaube, das ist, oder der Remote Assistance ist aus unserer Sicht ein zentrales Thema. Weil wenn Unternehmen Investitionen tätigen, dann müssen auch die Möglichkeit haben, sofort eine Unterstützung zu bekommen. Mhm. Und nicht in einer Stunde, nicht in einen Tag, aber wirklich innerhalb von Minuten. Und wir haben, eingeführt in 2022 und alle, die das nutzen, sind sehr, sehr zufrieden.
In der Produktion geht es immer darum, dass die Anlage läuft, ne? Und deswegen, ich glaube, wenn man dann Unterstützung kriegt, falls mal was nicht funktionieren sollte, das ist sehr wichtig.
Absolut.
Jetzt habt ihr eine unheimliche Durchgängigkeit mit Blick auf die Software und damit ja auch mit Blick auf die Daten. Und da ist ja dann eine Sache auch total naheliegend, dass wir über das ganze Thema AI reden müssen. Also welche Rolle spielt AI da bei euch mit Blick auf den gesamten Software-Stack?
AI spielt selbstverständlich eine sehr wichtige Rolle. Und ich sage selbstverständlich, weil in den letzten Monaten beziehungsweise die letzten Jahren in der Robotikbranche und Automatisierungsbranche es ist klar geworden, dass die Welt in 5, 7, 10 Jahren wird anders aussehen als heute. Wie man eine Maschine bedient, wie man eine Maschine programmiert, wird sich auf jeden Fall sehr stark entwickeln. Aus unserer Sicht, die Einführung von AI-Tools ist immer abhängig von Kundenbedürfnissen und Kundenzufriedenheit. Wir sind nicht technologiegetrieben, wir sind kundengetrieben. Und das ist wirklich super zentral. Wir wollen nicht AI einführen, nur weil alle das machen. Trotzdem, es gibt auch in so einem Bild unterschiedliche Bereiche, wo AI sicherlich schon heute hilft. Und was ich schon erwähnt habe, ist in Machine Logic, also die Programmieroberfläche, haben wir schon letztes Jahr ein Copilot eingeführt. Bedeutet, man kann in Python die Maschine bedienen und programmieren, aber man wird auch unterstützt von einem KI-Tool, ein Copilot. Und ich sage, um die betone unterstützt, weil auch in so einer Situation, wir können uns nicht aus meiner Sicht erwarten, mindestens nicht in die nächsten paar Jahren, dass wir nur über AI eine Maschine programmieren werden, ohne wirklich zu wissen, was die Maschine dann schreibt in den Code. Es gibt zu viel Verantwortung auf das Prozess von dem Kunde, um, wie gesagt, nur eine Unterstützung. Es ist absolut richtig, um dann auch die Effizienz in den Teams zu haben, aber ohne zu übertreiben. Und dann die anderen Themen sind, ich sage nicht Kleinigkeiten, aber sind Einzelheiten, zum Beispiel in der Machine Builder, nochmal der Design Tool. Wenn ich zwei Aluprofile verbinde oder aneinander andere in Kontakt treten, das System schlägt mir vor, welche Zusatzteile empfohlen werden. Und das sind auch, manche würden sagen Kleinigkeiten, aber das sind Kleinigkeiten, die das Unterschied machen zwischen einem stabilen Tisch und einem weniger stabilen Tisch. Und das werden auch sich weiterentwickeln. Wir werden auf jeden Fall solche Tools weiterentwickeln. Last but not least ist wirklich in der Programmierung. Bedeutet, wir haben unsere Bin-Picking-Lösung mit Cobot eingeführt. Und das Ziel ist, Bin-Picking noch einfacher zu gestalten, bedeutet noch mit einer höheren Qualität, bedeutet das in Richtung Geschwindigkeit, in Richtung Prozessoptimierung und dann wirklich zur Verfügung stellen und anbieten an Unternehmen aller Größe.
Okay, super. Also das heißt AI von der Planung dann auch ein bisschen nachher zum Betrieb der Robotik.
Richtig.
Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen nach vorne schauen und da ist AI ja eigentlich das perfekte Thema. Wie sieht es bei euch die nächsten Monate aus? Was können wir erwarten? Gib uns mal einen kleinen Einblick oder besser gesagt einen Ausblick.
Ich glaube, dass die nächsten Monate werden bedeuten bei uns produktseitig noch ein paar News, auch in Richtung KI, bedeutet die Weiterentwicklung von dem Copilot. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Wochen, wo wir das einführen werden. Das ist eine der wichtigen Themen und wir haben dieses Jahr schon Machine Motion AI. Machine Motion ist unsere Control Box, wo wir Peripheriekomponenten Plug and Play anschließen können. Das wurde schon eingeführt, auch auf der Automatica. AI, Machine Motion AI, weil es kann unterstützen auch AI-Prozessen. Prozessen basiert auf solche Software. Von der anderen Seite, wir sind in Europa noch, oder wir sind an sich als Firma jung, wir sind 8 bis 9 Jahre alt, in Europa seit 4, 5 und ich bin in der Organisation seit November letztes Jahr und dieses Jahr ist sehr gut gelaufen und wir werden weiterhin investieren in der Organisation, um produzierende Gewerben in Deutschland, in Frankreich und in England, insbesondere als Fokusgebiete, optimal zu unterstützen, wirklich in der Geschwindigkeit, in der Sprache, mit der richtigen Expertise. Und dann selbstverständlich werden wir ausweiten auch auf andere Regionen.
Okay, super. Und das alles aus Berlin dann erstmal, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Alles aus Berlin. In Berlin haben wir 2 Locations. Eine bin ich hier heute in unserem Büro, wo wir auch unsere Venture Experience Center haben, ein Showroom, wo wir unsere Technologie, unsere Fähigkeiten vorstellen. Und eine zweite Location, das ist 20 Minuten von hier, wo wir unser Lager haben und die Fläche, wo wir Anlagen assemblieren und in Betrieb nehmen.
Okay. Super. Hast du zum Abschluss noch einen praktischen Tipp für Produktionsverantwortliche, für Werkleiter, die sagen, hey, ich muss mehr in Richtung flexible Automatisierung investieren?
Ich habe 2 Vorschläge. Eine ist einfach auf unsere Webseite zu gehen, sich anzumelden und ein bisschen zu spielen mit Machine Builder, unserem Design Tool. Selbstverständlich uns kontaktieren, um noch mehr zu erfahren über Venture. Und wenn Sie in Berlin sind, vielleicht vorbeischauen, bei uns klopfen und sehen, was wir hier in 3D und nicht nur auch über einen Bildschirm machen können.
Sehr cool. Vielen Dank dir, Andrea, für das Gespräch und den Einblick, wie Automatisierung noch flexibler werden kann.
Danke dir, Tobias. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.